Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflanzen und ihr Mikrokosmos, den wir im Rahmen des Forschungsverbunds TRR 356 Plant Microbe aufnehmen. Unsere Forschung beschäftigt sich mit dem faszinierenden Wechselspiel zwischen Pflanzen und Mikroorganismen. Das sind Kleinstlebewesen, die für unser bloßes Auge unsichtbar sind und durch deren Interaktion die Pflanze sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden kann. Mein Name ist Dagmar Hann, ich bin selbst Biologin und Teil dieses Forschungsverbunds. Heute zu Gast ist Dr. Thibaut Messerschmidt, Kurator am Botanischen Garten München-Nymphenburg, mit Zuständigkeit für die wissenschaftliche Betreuung des Nutzpflanzen-, Kakteen- und Sukkulentenreviers sowie der ökologisch-genetischen Abteilung. Hallo Thibaut, schön, dass du hier bist.
Hallo Dagmar, freut mich heute hier zu sein.
Also ich bin eigentlich ein bisschen traurig, dass du hier bei uns in Martinsried bist und wir nicht bei dir sind im Botanischen Garten München-Nymphenburg, weil das wahrscheinlich so der mitschönste Ort ist, an dem man arbeiten kann, zumindest für mich. Und immer wenn ich euch da besuche, muss ich sagen, geht mir so richtig das Herz auf, wegen all den schönen Ecken und Orten, die es da gibt. Hast du einen Lieblingsplatz im Botanischen Garten?
Ja, also es gibt natürlich viele, die ich sehr gerne mag, aber ich muss sagen, ich bin jemand, dem die Hitze im Sommer manchmal ein bisschen zu schaffen macht. Deswegen mag ich sehr gerne die Farnschlucht, wo es einfach schön schattig ist und wo auch ein kleiner Bach durchfließt. Und da gibt es ein ganz schönes zurückgezogenes Plätzchen auch am Weg parallel dazu unter einer Sündelbuche. Das ist so ein Laubbaum, der hängende oder zeltartig nach unten gekrümmte Äste hat. Das heißt, man kann da wunderbar in so einer schattigen Kuppel sich auf einer Bank ausruhen.
Also, sehr schön. Ja. Der perfekte Ort für die Mittagspause.
Genau, oder? Das ist echt sehr schön dort.
Ja, da werde ich nächstes Mal auch schauen, ob ich den finde. Okay, wenn du so durch den Garten gehst, gibt es da irgendwie eine Pflanze, die Besucher oder BesucherInnen auch gerne vielleicht mal übersehen, wo du sagst, das ist ein absoluter Geheimtipp, die muss man gesehen haben.
Ja, also viele Pflanzen, die so sehr schöne Blüten haben, die findet man auch. Und da ist einfach die Aufmerksamkeit schnell da, die zu sehen. Was ein bisschen verborgener ist, sind Pflanzen, deren Eigenschaften, deren spannenden Eigenschaften vielleicht für uns eher verborgen, auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Wassernuss in den Wasserbecken in der ökologischen Abteilung, weil die eine schwimmende Rosette hat, die auf den ersten Blick nach nichts Großartigem aussieht, außer dass es eben so ähnlich wie eine Seerose kleine schwimmende Blätter hat. Aber das wirklich Spannende an der Pflanze ist, was sich sozusagen unter der Wasseroberfläche verbirgt. Und zwar hat die so eine schwere Frucht, das ist so eine Nussfrucht, und die sinkt dann auf den Boden und hat widerhakige Anhängsel, sodass sie sich auch in Schlamm festhaken kann. Und das ist auch das, was ihr diesen Namen gibt, die Wassernuss, weil ihr eben diese Nuss hat, die auf den Boden sinkt.
Das ist total lustig, weil meine Lieblingspflanze im Botanischen Garten ist die Erdnuss. Weil super. Ich das auch so super finde, dass eigentlich das Spannende, also die Frucht unter der Erde ist, ja, weil es eben eigentlich eine Hülsenfrucht ist und wir es mit einer Nuss assoziieren und wenn man sich die anguckt, sieht man oben die Hülsenfrucht und dann sucht man die Hülsen, die sind aber nicht da und verbergen sich eben im Boden und ich bin mir ziemlich sicher, die wird auch immer übersehen, weil die da ja auch in so einer Ecke drin ist, wo man nicht unbedingt…
Genau, im Nutzpflanzenhaus, hinten in der Ecke, unter den höheren Sträuchern und Bäumen, da schaut man auch nicht so oft hin, ne?
Ja, aber das ist eins, wenn man eine Tour macht oder eine Führung gibt durch den Botanischen Garten, finde ich, ist das so ein Must-Show, weil die Leute da nicht von alleine drauf kommen, aber wenn man dann da hingeht, dann sind sie ganz fasziniert, weil jeder meint, er kennt die Erdnuss und in Wirklichkeit die wenigsten so.
Genau, das ist ja auch echt oft so bei den Lebensmitteln. Ja. Man meint, die zu kennen, aber oft wissen dann die BesucherInnen nicht, wie die Pflanze dazu aussieht und was auch so deren Biologie ist. Ja.
Gibt es eine Pflanze, über deren deutschen oder lateinischen Namen du besonders schmunzeln musst, der dir besonders gefällt?
Ja, also es gibt schon immer wieder lustige Pflanzennamen, einfach auch klanglich. Was ich zum Beispiel sehr witzig fand, was ich auf einer Alpenexkursion zum ersten Mal, als ich noch Student war, kennengelernt habe, ist Schlagentweitia intybatia.
Die kenne ich auch noch nicht.
Genau, die wurde benannt nach den Gebrüdern Schlagentweit, die auch hier in München aktiv waren und die Flora des Karakorum und Himalaya, also vor allem westlichen Himalaya, erforscht haben. Und da ist einfach der Name, dieser außergewöhnliche Nachname und den dann in einen wissenschaftlichen Gattungsnamen zu bringen, finde ich immer witzig irgendwie. Und was ich auch ein lustiges Paradoxon finde, es gibt also in der Gruppe, über die ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, in der Gattung Sedum, das sind die Fetthennen oder Mauerpfeffer, ist auch ein lustiger deutscher Name irgendwie, so eine Fetthenne. Klingt, manche Namen klingen wie so eine Beleidigung irgendwie. Und da gibt es ein Sedum sediforme, das bedeutet also übersetzt Mauerpfeffer, der die Gestalt eines Mauerpfeffers hat. Und ausgerechnet diese Pflanze gehört jetzt nicht mehr zu Sedum. Also obwohl es sozusagen die Gestalt von Sedum hat, es ist jetzt eine davon ausgegliederte Gattung, Petrosedum. Die wissenschaftlichen Namen müssen sich manchmal verändern, weil das die Abstammungsgeschichte der Pflanzen reflektiert.
Und wahrscheinlich erst nachdem man das genetisch untersucht hat, hat man festgestellt, eigentlich tut das nur so, als wäre es ein Sedum.
Genau so ist es.
Ja,
Ja,
okay. Ja, sehr
ja.
spannend. Sag mal, da muss ich dich zwischenfragen. Wie viele Pflanzen schätzt du, kennst du beim Namen?
Also so, dass ich sie erkennen kann auf den ersten Blick und mit Namen benennen kann, ich würde sagen, circa 800, da um den Bereich bin ich jetzt ungefähr. Also ja, bei einigen Pflanzen müsste ich dann erstmal schauen, okay, ist es jetzt dieses oder jenes Merkmal? Woran unterscheide ich die gleich nochmal? Denn es gibt sehr viele Paare von Pflanzen, die sich sehr ähnlich sehen und wo ich nicht auswendig weiß, anhand welchen Merkmals ich die unterscheiden kann.
Jetzt haben wir schon, glaube ich, so ein bisschen gespürt, wo du einzuordnen bist. Also, um das mal noch genauer zu formulieren, du arbeitest als Kurator im Botanischen Garten München-Nymphenburg und betreust dort das Nutzpflanzen-, Kakteen- und Sukkulentenrevier sowie die ökologisch-genetische Abteilung. Also ein ziemlich großer Aufgabenbereich, wie sich das anhört.
Ja.
Und vielleicht kannst du erstmal zum Einstieg erklären, was macht man so als Kurator und wie sieht der Arbeitsalltag aus als Kurator?
Also als Kurator hat man eigentlich drei große Aufgabenbereiche. Das eine und sicherlich der wichtigste Kernbereich der Aufgabe ist das Kuratieren der Sammlung, so wie es der Name auch sagt. Und was dabei sehr wichtig ist, ist die Dokumentation der Pflanzen aufrechtzuerhalten. Also wenn wir Pflanzen weitergeben oder Pflanzen bekommen von anderen botanischen Gärten, dann ist es ganz wichtig, alle Informationen, die es über diese Pflanzen gibt, die über diese Pflanze bekannt sind, weiterzugeben, beziehungsweise vom anderen botanischen Garten anzunehmen und in die Datenbank einzupflegen, weil nur das erlaubt es, den wissenschaftlichen Wert der Sammlung aufrechtzuerhalten. In dem Moment, wo wir wissen, wann und wo eine Pflanze gesammelt wurde, kann auch in der Forschung diese Pflanze gewinnbringender genutzt werden, weil dann Forschende wissen, aus welcher Population sie stammen könnte, was vielleicht die Bodenverhältnisse in dieser Region sind, in welcher Zeit sie noch gesammelt wurde. Also es erlaubt teilweise auch Rückschlüsse auf die Umgebung, in der die Pflanze gelebt hat und vielleicht auch, wie sich diese Region in der Zwischenzeit verändert hat. Die zweite wichtige Aufgabe ist, selbst zu forschen. Also das macht mir auch unheimlich viel Spaß, eigene Forschung zu betreiben und es ist auch schön, das weitermachen zu können. Und der dritte Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Und dazu gehört auch die Wissenschaftskommunikation, also dass ich der Öffentlichkeit, den Besuchenden vermittle, woran ich forsche oder was über die Pflanzen in unserem botanischen Garten Daten bekannt ist, woran andere Personen geforscht haben.
Mich interessiert jetzt erstmal nochmal dieses Kuratieren.
Ja. Ja.
Weil ich kann mir vorstellen, dass sich das auch extrem gewandelt hat über die Zeit, weil nochmal ganz andere Daten oder Informationen wahrscheinlich verfügbar geworden sind. Vielleicht sowas auch wie Sequencing vom Genom und so.
Ja.
Ihr nehmt alles, was ihr habt, mit auf.
Ja, also da du jetzt Gensequenzen ansprichst, das wird eigentlich nicht direkt aufgenommen, aber was wir aufnehmen in unserer Datenbank ist, wenn an dieser Akzession, also an der Pflanze geforscht wurde, wenn zum Beispiel eine Publikation verfügbar ist, in der diese Pflanze benutzt wurde.
Und die verlinkt ihr quasi mit der Datenbank oder ihr gebt
das? Nee. Funktioniert so nicht direkt, aber wir würden dann beispielsweise das Zitat angeben.
Okay.
Ja.
Jetzt hast du gesagt, dass ihr auch so Sachen aufnehmt, wahrscheinlich indirekt oder auch direkt, wie die Bodenverhältnisse sind?
Ja, wenn es der Sammler angegeben hat.
Okay.
Das ist eigentlich nur dann möglich. Ansonsten lässt es sich halt um die Ecke
dass man halt
zurückschließen. Genau. Ja.
Okay. Diese Datenbank, die ihr habt, für wen ist die zugänglich? Also, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt was sucht, also ich bin jetzt Wissenschaftlerin und möchte irgendwas rausfinden über irgendeine Session, kann ich die einsehen oder muss ich Anfragen stellen? Wie geht das?
Also, das öffentliche Einsehen haben wir noch nicht eingerichtet. Mhm. Das wäre aber eine Option, darüber denken wir auch nach.
Ja.
Aber andere botanische Gärten haben uns schon berichtet, dass das sehr, sehr viel Aufwand ist, diese Anfragen zu bearbeiten.
Ja.
Andererseits würden dann die Anfragen wegfallen, die ungerichtet auf uns zukommen. Also wo dann unklar ist, ob wir die Pflanze tatsächlich haben oder nicht. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber das ist eine Datenbank, die intern ist und auf die wir dann zurückgreifen und Leuten Auskunft geben können, die nach einer bestimmten Pflanze suchen. Es gibt von den BGCI eine Online-Plattform, wo man auch eine Pflanzensuche machen kann. Das ist dann eben, wenn botanische Gärten das öffentlich teilen und so wäre das dann auch möglich.
Okay.
Ja. Also das ist etwas, was wir gerade unter den Kollegen noch klären.
Mhm. Ja. Also eventuell in der Zukunft möglich.
Genau.
Ansonsten halt über euch Kuratoren die Anfragen.
Genau.
Jetzt hast du auch erwähnt, dass du auch selber forschst. Was genau ist dein Forschungsprojekt?
Ja, mein Forschungsgebiet ist die Ökophysiologie von Sukkulenten.
Ja.
Also Pflanzen, die einen internen Wasserspeicher haben.
Mhm.
Und ich interessiere mich für alles, was deren Leben und Überlebensstrategie betrifft. Besonders forsche ich an den Photosyntheseanpassungen, also wie diese Pflanzen in ihrer trockenen, meistens trockenen Umgebung Wasser nutzen können, um mit der Lichtenergie und dem CO2 Zucker herzustellen für den Aufbau ihres Körpers und zum Überleben. Und dabei ist natürlich auch eine große Herausforderung eben das sehr schlecht verfügbare Wasser und wie das Wasser auch gespeichert wird in der Pflanze. Deswegen interessiere ich mich auch für die Cuticula. Das ist eine dünne Wachsschicht, die die Photosynthese treibenden Organe überzieht und die eben verhindert, dass zu viel Wasser aus der Pflanze entweicht.
Und die ist wahrscheinlich da dicker als bei anderen Pflanzen oder?
Das denkt man
nur
oft.
Anders zusammengesetzt.
Also sie ist tatsächlich in vielen Fällen auch dicker, aber die Dicke spielt nicht die entscheidende Rolle bei den Transpirationsschutzeigenschaften. Also es kann auch eine dünne Cuticula mit der richtigen chemischen Zusammensetzung auch sehr, sehr effektiv vor übermäßigem Wasserverlust schützen.
Das ist spannend.
Ja.
Jetzt beinhaltet deine Arbeit ja auch Wissenschaftskommunikation.
Ja.
Ich frage mich, ob es da so einen Schlüsselmoment gab in deiner Karriere, wo du gemerkt hast, hey, die Kommunikation nach außen ist mir total wichtig.
Also ich würde nicht sagen, dass es diesen einen Schlüsselmoment gab, dass ich so etwas in der Form irgendwann gerne mal machen würde. Diesen Willen hatte ich schon früher, also eigentlich als ich noch Schüler war, weil ich immer sehr, sehr gerne in Museen an Führungen teilgenommen habe. Und ich dachte mir immer, sowas in der Art würde ich gerne auch mal machen. Aber was dann wirklich toll war, war während meiner Doktorarbeit, als ich noch in Mainz war. Da hat die Gudrun Kadereit, die jetzt auch die Institutsleiterin in der systematischen Botanik und auch Gartendirektorin ist, uns immer wieder dazu animiert oder uns davon überzeugt, probiert mal eine Gartenführung aus. Das ist ein tolles Erlebnis und ihr könnt selber viel dabei lernen und die Öffentlichkeit weiß es sehr zu schätzen. Und da dachte ich mir, das muss ich unbedingt ausprobieren, wenn ich jetzt mal die Gelegenheit dazu habe. Und das habe ich dann eben gemacht und ich habe einfach die Familie, die Pflanzenfamilie vorgestellt, über die ich meine Doktorarbeit mache. Und es war einfach so, ja, so augenöffnend und auch ein bisschen unerwartet für mich, wie groß die Begeisterung des Publikums dafür war. Ich war sehr aufgeregt.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und es war einfach schön, dann zurückzubekommen, dass es eine spannende Führung war und dass die Leute viel dabei gelernt haben. Und dann dachte ich mir, also das, sowas möchte ich auch regelmäßig und gerne beruflich machen.
Wenn du jetzt Wissenschaftskommunikation erklären würdest, Freunden, Verwandten, die nichts damit zu tun haben, was würdest du sagen, macht Wissenschaftskommunikation aus?
Ja, es ist ein bisschen so ähnlich wie unterrichten, lehren. Und da finde ich so einen Spruch immer sehr schön. Ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, aber lehren sei zu zeigen, was man liebt. Und das finde ich sehr schön, weil es eben noch eine Dimension hinzufügt, nämlich die eigene Beziehung zu dem, was man zeigt. Also für mich ist das auch Begeisterung zu vermitteln und eine Relevanz zu vermitteln. Also dass die Leute hinterher wissen, warum beschäftigen sich Leute eigentlich damit? Warum ist es auch für meinen Alltag, für mein Leben relevant, was in der Forschung, in der Wissenschaft gemacht wird? Es ist ja alles eine öffentlich finanzierte Sache und deswegen ist es für mich auch ganz wichtig, der Öffentlichkeit was zurückzugeben und auch immer wieder mir selbst unter Beweis zu stellen, dass es eben so seinen Sinn hat. Ja, dass es auch für die Öffentlichkeit und für unser aller Leben wichtig ist, dass diese Forschung gemacht wird.
Fand ich jetzt schön, was du gesagt hast, weil ich glaube, dass man oft auch so eher dieses informierende Element darin sieht. Aber so wie du es gerade formuliert hast, transportiert es ja auch ganz stark die Emotionen, die damit verknüpft ist.
Ja.
Also du hast gesagt, zu zeigen, was man liebt. Es kann auch vielleicht auch sein, zu zeigen, was einen besorgt oder beschäftigt. Oder also es können unterschiedliche Emotionen vielleicht mitschwingen, warum man das als so wichtig empfindet, dass man seine Zeit dafür investiert, gell? Also
genau.
Ich glaube, über diese Emotionen kann man auch ganz viele Leute abholen, die vielleicht nicht so intrinsisch motiviert sind, was ein Thema betrifft, wie jetzt vielleicht du zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Ja, die Emotionen spielen sicherlich eine sehr wichtige Rolle dabei. Oft ist bei den Leuten, die in den Botanischen Garten gehen oder auch explizit an einer Führung teilnehmen, die Liebe zu den Pflanzen oder eine gewisse Begeisterung für Pflanzen schon da. Manche gehen sozusagen mit, weil sie jemand mitgenommen hat oder so. Und dann ist natürlich das toll, wenn man das in den Leuten auch wecken kann. Und dann gibt es natürlich auch die Kindergruppen, die in den meisten Fällen noch nicht so viel Berührungspunkte mit Pflanzen hatten. Und da ist es eben halt dann, da kann man dann auch diese Freude an den Pflanzen wecken oder da sieht man auch besonders schön dann diese Aha-Momente, wenn ihnen irgendwas klar wird, was sie davor noch nie so gesehen haben.
Ja.
Das finde ich immer besonders schön.
So wie du das gesagt hattest, geht es ja auch darum, die eigene Forschung oder den Standort Botanischer Garten für Forschung mit an die Öffentlichkeit zu kommunizieren und zu vermitteln. Da ist vielleicht nochmal ganz global gesagt, jetzt außerhalb deines Projekts, welche Art von Forschung macht ihr insgesamt am Botanischen Garten und wie lenkt ihr da den Blick der Besuchenden auf diese Forschung?
Also es ist eine ziemlich vielfältige Forschung, die wir am Botanischen Garten machen. Also mein Bereich fällt ja eher so in die Physiologie. Wie leben Pflanzen? Was sind ihre Lebensäußerungen? Wie haben sie sich an die Umwelt angepasst? Ein Kollege von mir forscht ein bisschen auch in diese Richtung, in Hinblick auf alpine Pflanzen. Wir haben ja auch einen Außenstandort des Botanischen Gartens am Schachen, also auf 1850 Metern Höhe ungefähr. Und da findet eine Langzeitstudie statt über den Zeitpunkt von bestimmten Phänomenen im Jahreslauf. Also wann eine Pflanze ihre Blätter austreibt, wann die ersten Früchte zu sehen sind. Und diese Zeitpunkte verschieben sich im Klimawandel zu einem immer früheren Datum im Jahr. Und das kann an so einem Gartenstandort natürlich besonders gut gezeigt werden, weil die Pflanzen in der gleichen Umgebung sind und quasi sich nichts verändert, außer das Klima um sie herum. Und das ist dann auch so eine Studie, mit der man die Folgen des Klimawandels erforschen kann. Dann haben wir auch Studien zu den Populationen bedrohter bayerischer Pflanzenarten, also die in Bayern heimisch sind, nicht unbedingt endemisch, aber heimisch bei uns. Und das hat eine Relevanz für den Artenerhalt, für den Artenschutz, weil man dann weiß, welche Populationen unterscheiden sich voneinander, wo sind Populationen, die sich eher ähneln und die man an einem bestimmten Ort wieder ansiedeln könnte. Dann gibt es auch ein Forschungsprojekt, das die tropische Flora im Blick hat, und zwar eine Zusammenarbeit mit Kamerun. Wir haben also eine Sammelgenehmigung für Pflanzen aus Kamerun, dass wir die auch bei uns am Botanischen Garten kultivieren dürfen. Und das eignet sich besonders gut, dieses Thema auch der Öffentlichkeit zu präsentieren, weil man dann eine Sammlung hat, die man in den Gewächshäusern zeigen kann und wo man dann auch Informationen direkt im Gewächshaus, direkt am Standort über dieses Projekt geben kann.
Das funktioniert dann über Infotafeln oder Führungen eben, dass
Genau.
man das
Ja.
einbindet oder weitergibt an die Besuchenden.
Genau. Ja.
Das ist vielleicht auch schon der Aufhänger dafür. Ich glaube, die Herausforderung ist ja immer, so komplexe botanische und ökologische Themen so zu destillieren, dass sie gut verständlich sind und gut an die Besuchenden weitergegeben werden können. Welche Formate eignen sich da deiner Erfahrung nach besonders gut? Und wo sagst du, stößt man dann doch immer wieder auf Hürden vielleicht auch?
Ja, also ich denke, die einfachste Form der Wissenschaftskommunikation, die die Leute am direktesten anspricht, ist die Führung. Das Problem an der Führung ist nur, dass man damit immer nur sehr wenige Leute erreicht. Und auch meistens eine bestimmte Gruppe an Leuten, die sich sowieso sehr bereits für Botanik interessiert. Dann gibt es natürlich die Infotafeln. Die Infotafeln haben den Vorteil, dass sie sehr leicht zugänglich sind und auch für viele zugänglich sind. Da ist die Herausforderung, das kurz und knapp und allgemein verständlich auf den Punkt zu bringen, dass es nicht zu viel ist, dass man nicht nach zwei Sätzen aufhört zu lesen. Ist nicht zu komplex, ist aber trotzdem noch richtig. Also dieser Balanceakt ist immer sehr wichtig, dass es vereinfacht ist, aber nicht falsch. Und dann gibt es natürlich jetzt auch noch die neueren Formate, wie diesen Podcast hier oder auch Präsenz auf sozialen Medien, was, denke ich, sehr wichtig ist, gerade auch um den Botanischen Garten über die Grenzen seines Einflussbereichs bekannt zu machen und vielleicht Leuten auch Lust darauf zu machen, mal wieder in den Botanischen Garten zu gehen.
Und vielleicht auch noch mal andere Zielgruppen anzusprechen.
Genau, das ist auch ein wichtiger Faktor. Wir versuchen auch in unserem Jahresprogramm ein möglichst diverses Programm anzubieten, damit auch Leute, die sich für Kunst und Kultur interessieren, gerne in den Botanischen Garten gehen. Wir haben mindestens 5 Ausstellungen im Jahr am Botanischen Garten. Davon sind einige auch Kunstausstellungen mit Bezug zu Pflanzen. Oder jetzt Mitte Juni, also am 13. und 14. Juni, wird wieder unser Blütenlust-Festival stattfinden, wo zum Beispiel auch Musik und Theater am Botanischen Garten gezeigt wird.
Da würde ich die Augen offen halten nach diesen Festivals. Auch das Erntedankfest sind immer so wahnsinnig schöne Events im Botanischen Garten, also meiner Erfahrung
Ja.
nach. Gibt es irgendein konkretes Beispiel aus deiner Praxis, wo du gemerkt hast, hier haben wir jetzt ein Format gefunden, da hat Wissenschaftskommunikation so richtig gut funktioniert?
Also ich würde sagen, die Ausstellungsreihe über den TRR Plant Microbe hat sehr, sehr gut funktioniert, die bei uns im Grünen Saal jedes Jahr im Herbst stattgefunden hat in den letzten Jahren und auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Das ist einfach ein schönes Beispiel dafür, wie auch relativ komplexe Forschung, komplexe Wissenschaft begreifbar gemacht wird. Und eine Ausstellung ist natürlich toll, weil man wiederum viele Leute erreichen kann über einen langen Zeitraum. Das ist etwas, worüber die Leute reden, was sich herumsprechen kann. Ja, ich denke, da ist ein gutes Beispiel dafür, wie es funktionieren kann. Ich war ja auch mal auf einer deiner Führungen.
Ja.
Und ja, da sind wir da mit der Schaufel rausgegangen, um nach Knöllchen oder Mikroorganismen im Boden zu schauen und ihren Anzeichen.
Ja.
Das fand ich auch total toll.
Eine andere Perspektive, gell?
Genau, ja, schön auch mal wieder an so einer Führung teilzunehmen. Ja. Also das sind für mich schon so Beispiele für eine gelungene Wissenschaftskommunikation.
Ich muss ja sagen, ich finde die Zusammenarbeit mit euch vom Botanischen Garten auch immer total spannend, weil es eben eigentlich ein totales Spannungsfeld aufmacht. Wir interessieren uns ja jetzt eben für die Interaktion von Pflanzen und Mikroben. Und man muss ja schon sagen, da gibt es zwar Freunde, aber da gibt es auch viele Feinde von Pflanzen, die die Pflanzen krank machen und hässlich machen.
Das stimmt.
Im Botanischen Garten halt nicht so ganz so populär sind.
Ja, das ist auch lustig. Aber es kommt immer darauf an, mit wem man redet.
Ja.
Also bei den GärtnerInnen sind die natürlich gefürchtet, also auch Rostpilze und so.
Ja.
Aber gerade wenn man dann ins Institut geht und die Leute auch danach fragt, was sie in ihrer Lehre zeigen, dann sagen die, ja, an diesem Birnbaum, das ist total toll, weil der hat jedes Jahr diesen Rostpilz, den kann ich dann den Studierenden zeigen. Und deswegen sage ich auch unseren GärtnerInnen immer, versucht bitte, was davon dazulassen. Wir brauchen auch diese Pathogene, zumindest zu einem geringen Teil, dass wir das Wissen um sie weitergeben können und auch Leuten zeigen können, woran man Krankheiten erkennen kann, obwohl sie natürlich nicht erwünscht sind.
Ja. Der Birnengitterrost, den du gerade angesprochen hast, das sollte man vielleicht unbedingt auch mal googeln, weil ich finde, der sieht tatsächlich wunderschön aus.
Ja.
Also natürlich suboptimal für die Pflanze, aber eigentlich optisch doch auch sehr schön.
Ja.
Und das ist ja bei manchen Pflanzenkrankheiten so, dass die tatsächlich irgendwo auch zumindest in gewissen Stadien hübsch aussehen.
Mhm. Ja, das stimmt.
Ja.
Und ich muss ja vielleicht auch kurz eine Einschränkung machen. Nicht, dass man jetzt glauben könnte, der Botanische Garten sei irgendwie so eine Keimzelle für Pflanzenkrankheiten.
Ja.
Das ist also nicht der Fall.
Ja.
Und natürlich gibt es auch ernstzunehmendere Pflanzenkrankheiten, die wir natürlich schon bekämpfen, sollten sie mal bei uns auftreten.
Ja, natürlich.
Ja.
Aber so ein bisschen so ein, was den Pflanzenpathologen begeistert, ist für den Gärtner eben oftmals der absolute Albtraum.
Ja, genau.
Ja, jetzt vielleicht können wir dann nochmal auf die Formate auch eingehen, die wir zum Beispiel auch in der Ausstellung wahrnehmen und darüber uns unterhalten, welche Zukunftsformate oder wo wir denken, in welchen Zukunftsformaten da noch richtig Musik drin ist, wo man die Leute vielleicht nochmal neu erreichen kann. Und welche Potenziale du da auch siehst. Also wir haben über die klassische Infotafel gesprochen.
Mhm.
Jetzt beobachtet man ja schon auch, dass vielleicht der Trend eher dahin geht, dass die Leute eher weniger lesen oder vielleicht auch nicht mehr die Zeit sich nehmen, dann so einen längeren Text durchzulesen.
Mhm.
Und vielleicht können wir uns überlegen, welche Auflockerungsformate wir da einbauen können, integrieren können und welche Erfahrungen wir vielleicht damit auch schon gemacht haben.
Ja, genau. Also eine Sache, die jetzt mittlerweile ja auch schon ein klassischeres Medium ist, ist Audioguide, also das Ganze zum Hören zu bekommen, während man sich in Ruhe umschauen kann und die Pflanzen sich anschauen kann. Und das haben wir auch schon ziemlich lange bei uns in den Gewächshäusern. Da gibt es QR-Codes auf Tafeln, über die man dann eine Audiodatei sich anhören kann, über das große Kakteenhaus zum Beispiel oder das Orchideenhaus. Und was da besonders schön ist, ist, dass es auch immer eine Version für Kinder gibt.
Das ist super.
Also ja, man hat dann die normale, sage ich jetzt mal, Version oder eben Version für Erwachsene und dann auch eine Kinderversion, die auch von Kindern aufgenommen wurde.
Ach süß.
Und die auch so ein bisschen dieses Erlebnis mit den Pflanzen widerspiegelt, weil das immer als Dialog aufgebaut ist zwischen zwei Kindern. Was siehst du hier und was könnte das sein?
Ja.
Und ja, soll dann so ein bisschen Neugier wecken. Interaktive Formate sind natürlich auch etwas, was wir immer gerne ausprobieren. In den Ausstellungen zum Beispiel haben wir diese Spielstationen, wo man entweder ein Memory oder ein Quiz machen kann, sein Wissen testen kann. Was aber interessanterweise auch sehr beliebt ist, sind solche Bandolino-Spiele. Also was gar nicht digital ist, sondern wo man einfach mit so einer Schnur schauen kann, was gehört zusammen oder welche Antwort auf eine Frage ist die richtige, dann kann man auf der Rückseite sehen, ob das alles so gestimmt hat oder nicht. Also auch so analoge Spiele können auch Spaß machen und die Leute abholen. Was wir jetzt seit letztem Jahr neu in unserem Repertoire haben, sind saisonale Gartenentdecker. Das sind so kleine Heftchen, also ist nur ein Klappheft mit sozusagen vier Seiten. Und da kann man dann verschiedene Fragen beantworten, die man eben durch seinen Rundgang durch den Botanischen Garten beantworten kann. Also nur, wenn man sich die Fragen anschaut und auch die Informationen dazu liest,
kann man also das auch dann, wie eine kleine Schnitzeljagd.
Genau, auch wie so eine Schnitzeljagd durch den Botanischen Garten. Da ist hinten eine Karte drauf und dann sieht man, an welchen Stationen welche Frage zu begreifen ist.
Bei den Audios möchte ich nochmal nachfragen, also wenn ihr da so QR-Codes zu den Audios macht für Kinder und Erwachsene, dann bietet das ja eigentlich noch ganz viel Spielraum, auch Audios in verschiedenen Sprachen anzubieten oder in einfacher Sprache. Wird es schon wahrgenommen oder seid ihr da noch?
Also im Moment ist es so, dass diese Audiostationen für Erwachsene auch schon auf Englisch verfügbar sind. Anderes haben wir noch nicht. Aber die Mehrsprachigkeit versuchen wir auch mit reinzunehmen. Zum Beispiel bei neuen Infotafeln gibt es die Möglichkeit, auch einen QR-Code für andere Sprachen zu nehmen. Und da versuchen wir schon auch mehr für die internationalen Besucherinnen und Besucher zu machen. Wir haben jetzt dieses Jahr eine Ausstellung auch bei uns, die von Mai bis zum 30. August geht. Die ist dreisprachig. Die wurde ursprünglich entworfen in Meran bei den Botanischen Gärten von Schloss Trautmannsdorf.
Ja, toll.
Und da haben wir die Ausstellung jetzt sozusagen ausgeliehen für uns für diesen Sommer, weil wir die toll fanden und auch natürlich an unsere Sammlung angepasst haben, das angepasst haben, was wir zeigen können und wollen. Und die ist dreisprachig, also Deutsch, Italienisch und Englisch. Bin ich mal gespannt, wie das so angenommen wird und ob dann auch das für Touristinnen und Touristen interessant ist, die sich gerne hier den Botanischen Garten anschauen wollen.
Jetzt hast du gesagt, oder wir haben über verschiedene Formate schon gesprochen, also eben die klassische Infotafel, vielleicht mit einer Grafik und einem Bild, die Audios, die damit verknüpft sind und die Spiele und die Videos, ja?
Ja.
Jetzt denke ich die ganze Zeit noch, was mich total anspricht, sind auch so Fühlstationen oder Riechstationen, also irgendwie so, dass man so alle Sinne anspricht. Inwieweit wird das schon genutzt?
Also für die Tour durch den Botanischen Garten auf eigene Faust haben wir das noch nicht so viel. Am ehesten noch in den Nutzpflanzen, würde ich sagen, weil da auch Pflanzenteile auf so einer Probierbank zur Verfügung gestellt werden. Oder es gibt auch ein Naschbeet, wo man Beeren essen kann, die man direkt von den Pflanzen pflückt. Ansonsten ist es natürlich nur möglich nach Absprache und darf nicht einfach so was gepflückt werden. Stationen zum Riechen wären vielleicht noch was für das Nutzpflanzenhaus. Also bei den tropischen Nutzpflanzen gibt es ja auch sehr viele Aromen.
Von gut bis schlecht, gell?
Ja,
also
genau.
Auch ganz furchtbare.
Genau, auch teilweise unangenehme Gerüche. Im Palmenhaus haben wir zum Beispiel eine Pflanze, deren Blüten nach alten Socken riechen. Das ist natürlich dann in der Blütezeit auch, wenn man direkt daneben steht, durchaus unmittelbar zu riechen. Dann.
Aber das ist doch phänomenal. Also ich glaube, jemand, der das einmal gerochen hat, vergisst es auch nicht.
Ja, das stimmt. Ja. Also Das ist natürlich immer ein bisschen technisch schwierig, weil das muss auf lange Zeit funktionieren, muss also immer wieder aufgefrischt werden natürlich und braucht eine Klappe, damit nicht das Aroma irgendwie ausströmt. Also man muss ein bisschen ein Auge drauf haben, aber es ist durchaus möglich. Und gerade fürs Nutzpflanzenhaus, also für die tropischen Nutzpflanzen, wollen wir da das Angebot auch ein bisschen erweitern. Mhm. Wir überlegen gerade auch über ein neues Leitsystem durch den Garten, wo dann auch solche Infostelen für jeden Teil des Gartens zu sehen sind, weil oft ist den BesucherInnen nicht ganz klar, was dieser Bereich des Gartens jetzt genau zeigen soll. Was der Zweck davon da ist und wie der sich von anderen Teilen des Gartens unterscheidet. Und da sind im Moment noch unsere Informationen ein bisschen spärlich dazu. Aber solche Infostelen würden uns eine einheitliche Möglichkeit bieten, das mehrsprachig für den ganzen Garten durchzuziehen. Und da hätte man dann auch im Nutzpflanzenhaus die Möglichkeit, solche Kästen mit Ausstellungsstücken, zum Beispiel über Fasern oder besondere Früchte, die man nicht das ganze Jahr über an den Pflanzen sehen kann, noch auszustellen oder auch Fühlstationen mit dazuzunehmen.
Ja, so Fühlstationen finde ich ganz toll, weil das hatte ich schon mal bei, da ging es um Hülsenfrüchte, also Bohnen, Erbsen und Co. Und dann haben die Kaffeebohne mit reingenommen, die ja keine Hülsenfrucht ist, aber sich natürlich irgendwie so anfühlt. Und also das waren so Aha-Momente, glaube ich, für die Leute, die das eben ausprobiert haben und versucht haben,
das glaube ich,
zu lokalisieren. Was ist das jetzt?
Ja, das ist noch ein bisschen Work in Progress, aber da arbeiten wir auch daran, das mehr erlebbar zu machen.
Ja.
Wer das immer ganz fantastisch macht, ist das Museumspädagogische Zentrum, die unsere Klassen, Schulklassen und Kindergarten Führungen machen, weil die immer ein großes Instrumentarium an Duftdöschen oder Modellen dabei haben, die sie bei den Führungen zeigen.
Vielleicht nochmal auf diese unterschiedlichen Zielgruppen eines botanischen Gartens zu sprechen zu kommen. Also ich finde es immer eine große Herausforderung in unseren Öffentlichkeitsformaten, dass man so die Balance zwischen den Fachleuten, dann Leuten, die eigentlich noch nie was mit dem Thema zu tun hatten und den Kindern irgendwie zu finden, dass man irgendwie für alle ein Angebot hat und idealerweise auch niemanden über- oder unterfordert. Wie ist es für euch am Botanischen Garten? Wie geht ihr mit diesen unterschiedlichen Erwartungen und Wissensständen um?
Ja, also das eine, was wir dafür machen, ist, dass wir verschiedene Schwerpunkte auch an bestimmte Zielgruppen formulieren. Also es gibt Kinderführungen oder eben Familienführungen für Familien mit Kindern. Es gibt Führungen, zumindest auf Anfrage, habe ich auch schon mal dran teilgenommen, für Blinde und Sehbehinderte. Okay. Die sind allerdings nicht in dem normalen Programm mit drin, können aber bei uns jederzeit angefragt werden. Dann gibt es auch Führungsformate für Fachpublikum, das sich für ein bestimmtes Thema interessiert. Also da haben wir zum Beispiel Pharmaunternehmen, die für Gewürzpflanzen und Arzneipflanzen kommen. Da gibt es aber auch zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, die für eine Fortbildung kommen wollen. Also auch da haben wir Angebot dafür da. Und dann gibt es eben noch diese gemischten Gruppen. Und bei den gemischten Gruppen fällt oft auf, dass ein oder zwei Leute drin sind, die sich richtig gut auskennen. Da kriege ich dann manchmal so ein bisschen Schweißausbrüche. Aber das ist toll und auch so eine schöne Herausforderung, dann irgendwie mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen. Häufig sind es ja auch die Hobbybotanikerinnen und Hobbybotaniker, die eine weitaus größere Artenkenntnis haben als die beruflichen. Da ziehe ich immer meinen Hut davor.
Aber die kann man doch auch ganz toll als Experten einbinden.
Ja,
gell? In die
absolut. Und das ist dann macht so eine Führung auch schön lebendig und kann dann dem Publikum noch mal ein bisschen mehr vermitteln auch. Was ich aber immer versuche, ist, alle Leute mal auf irgendeine Weise anzusprechen. Ja. Also, dass ich dann auch Kindern was austeile, was sie sich genauer anschauen können. Das ist dann oft so, dass die Erwachsenen das dann auch sehen wollen und das total spannend finden. Und dann versuche ich irgendwie alle mitzunehmen. Wichtig ist auch, möglichst einfach zu kommunizieren, also dass ich keine Fachbegriffe unnötig verwende, es sei denn, ich möchte irgendwas benennen oder dass sie mal von einem Fachbegriff gehört haben. Aber ansonsten versuche ich das wegzulassen, wenn es unnötig ist. Und ich denke, was auch da wichtig ist, ist einfach so einen Alltagsbezug herzustellen, womit jeder was anfangen kann. Zum Beispiel, was oft augenöffnend ist, dass sozusagen, egal was wir essen, es kam immer ursprünglich von Pflanzen. Ob das jetzt Fleisch oder Milchprodukte sind, alles kommt von der Photosynthese. Und dass dann sozusagen der Sauerstoff, der unsere Lebensgrundlage ist, so als Nebenprodukt davon entstanden ist, ist auch etwas, was vielen Leuten dann die Augen öffnet und klar macht, dass Pflanzen einfach unsere Daseinsgrundlage sind.
Das ist sicher gut, das auch nochmal so wachzurufen.
Ja.
Jetzt berührt es fast schon auch meine nächste Frage, also so Themen wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust oder invasive Arten sind einfach hochaktuell und wichtig für uns auch als Gesellschaft. Welche Verantwortung siehst du hier bei botanischen Gärten nach solchen wissenschaftlich wie auch gesellschaftlich relevanten Debatten? Also inwieweit steuert ihr dazu bei oder solltet dazu beisteuern?
Also ich finde das enorm wichtig und ich finde es vor allen Dingen auch wichtig, dass wir eine verlässliche Informationsquelle bleiben. Ja. Gerade mit der künstlichen Intelligenz ist natürlich jetzt auch eine Informationsquelle den Leuten an die Hand gegeben, die nicht immer die Wahrheit von sich gibt. Und da ist es eben auch besonders wichtig zu sagen, dass man sich Informationen bei uns holen kann, die auch verlässlich sind. Also es wird immer alles genau überprüft, was ich in einer Führung sage. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann sage ich das. Also ich finde, es ist eine Stärke, sagen zu können, weiß ich nicht, müsste ich nachschauen. Ja. Wenn sie mir eine E-Mail-Adresse dalassen, dann schreibe ich das dann auch nochmal. Weil es hat keinen Sinn, da irgendwie falschen Stolz spielen zu lassen, alles wissen zu wollen.
Ja.
Sondern es ist auch einfach wichtig, mal zu sagen, müsste ich jetzt nachschauen. Und ansonsten ist es hat es eben Hand und Fuß, was wir sagen. Das ist mir auch wichtig, dass es so ist. Und natürlich trifft die botanischen Gärten eine besondere Verantwortung, weil sie öffentlich finanziert sind. Also zumindest der in München Nymphenburg. Ja. Und deswegen haben wir auch eine Verantwortung, unser Wissen an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Und wir haben auch eine Verantwortung, unser Wissen an EntscheidungsträgerInnen weiterzugeben. Also es gab auch die Digital Life Design Messe in München. Ich glaube, das war 2024, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und da waren auch teilweise Stakeholder in der Gruppe, wo es dann eben besonders wichtig ist, denen klarzumachen, was jetzt wichtig wäre, auch umzusetzen.
Ihr habt ja auch generell eine enorme Reichweite mit dem Botanischen Garten, oder? Also wie hoch ist da so die Besucherzahl pro Jahr?
Die Besucherzahlen pro Jahr liegen so zwischen 300.000 und 400.000. In dem Jahr mit dem Flower Power Festival waren es eben knapp an die 400.000 Menschen pro Jahr. Und das ist natürlich schon toll, so ein großes Publikum da haben zu können und mit dem auch irgendwie in Interaktion treten zu können. Und das zeigt mir nur noch mal mehr, dass es eben, dass wir eine hohe Verantwortung haben, dieses Publikum zu bilden oder ihm auch einen Ort zu geben, an dem sich die Leute wohlfühlen können oder als Naherholungsort auch zu dienen.
Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie du so die Zukunft der botanischen Gärten siehst, ob das eher wichtig wird als Rückzugsort, ja, so Naherholungsrückzugsort oder als Bildungsort oder eben als Forschungsinfrastruktur oder ist alles drei einfach gleich wichtig und sollte bedacht werden?
Für mich ist alles drei wichtig.
Ja.
Es ist sehr wichtig, dass wir dazu beitragen, dass sich Menschen in der Stadt wohlfühlen. Ich glaube, psychische Belastung ist hoch. Die schlechten Nachrichten sind zahlreich. Man muss auch mal einen Ort haben können, wo man die Seele baumeln lassen kann und sich wohlfühlen kann. In dem Zusammenhang ist sicherlich auch eine große Herausforderung für uns botanische Gärten, dass wir grün bleiben. Auch jetzt im Hinblick auf den Klimawandel.
Ja.
Also es ist wichtig, dass wir ein Arboretum haben, wo die Bäume gesund sind, wo sie dem Klimawandel standhalten können. Ja. Und auf der anderen Seite ist es mir mindestens auch genauso wichtig, eine Ressource zu sein für Forschung. Gut dokumentiertes Pflanzenmaterial weitergeben zu können für Forschungszwecke, damit auch in Zukunft Wissen generiert werden kann, wovon wieder die Öffentlichkeit profitiert und wovon sie was lernen kann und mitnehmen kann.
Wenn du dir noch etwas wünschen könntest, was würdest du dir von den Besuchenden wünschen, dass sie mitnehmen nach einem Besuch aus dem Botanischen Garten?
Ja, ich würde sagen, sie sollten mitnehmen, dass es ein schöner Ort ist, an dem sie gerne Zeit verbringen oder dass sie gerne auch Freunden, den sie gerne Freunden zeigen wollen. Und sie sollten die Schönheit und Vielfalt der Pflanzen auf der Welt vermittelt bekommen. Pflanzen gesehen zu haben, die sie so davor noch nie gesehen haben. Und ja, vielleicht auch im Idealfall zu erkennen, worin der Wert von pflanzlicher Diversität für uns alle liegt.
Ich könnte jetzt noch ewig mit dir weiterreden, aber ich glaube, wir müssen so langsam zu einem Ende kommen. Und bevor wir aber hier abschließen, hätte ich noch so ganz spontane Entweder-Oder-Fragen für dich. Und da bitte ich einfach um eine kurze Antwort. Große Bäume oder kleine Pflanzen?
Bei mir sind es eher die kleinen Pflanzen.
Frühling voller Blüten oder Herbst voller Farben?
Der Frühling voller Blüten, ne?
Forschung im Labor oder Führung durch das Freiland?
Puh, das ist schwierig. Die Forschung, ne, liegt mir doch sehr am Herzen. Ne?
Hochbeet oder Wildwiese?
Die wilde Wiese ist mir lieber.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang im Botanischen Garten?
Sonnenaufgang.
Also Thibaut, dann schön, dass du hier warst und bis ganz bald. Ich freue mich drauf.
Hat mich auch sehr gefreut, Dagmar. Bis bald.
Wenn ihr noch mehr zum Thema dieser Episode wissen möchtet, dann schaut gerne mal in die Shownotes.